Einen wunderschönen guten Morgen in Chemnitz, nach 3 Jahren endlich wieder in Person. Trotz des widrigen Wetters, so zahlreich hier Publikum erschienen, freue mich ganz besonders sehr, dass wir hier wieder da sind, im ersten Track in der V3 mit dem Thema Netzwerk. Und unser erster Vortrag, guten mit Feenstaub.
Moin. So, ich bin auch sehr überrascht, dass so früh am Samstag schon so viele da sind. Dann schauen wir mal. Gut, Vortragsthema, Booten mit Feenstaub. Gut, den Feenstaub sieht man nicht, der war da so in den, diese hier, Baumblütenzeuggedöns da irgendwie. Naja, Kamera ist nicht so gut. So, kurz über mich. Ich bin so Spezialexperte für Computerdinge, mache quasi, ja, die letzte Zeile, Computerkram im Wandel der Zeit. Über die Jahre, je nachdem, was man quasi so, was gerade für Bedarf ist, halt ändert sich es ja. Das heißt, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, kann ich wahrscheinlich noch, habe es irgendwie 10 Jahre nicht mehr gemacht, von daher egal. So. Schwerpunkt ist aber quasi so Linux Consulting und Systemhärtung und halt so ein bisschen Automatisierungsunterstützung für die Kunden. Da kommen wir auch zur Problemstellung. Am Anfang, wenn so ein Hardwaregerät oder eine VM, was auch immer, irgendwie reinkommt, dann muss das Ding irgendwie provisioniert werden. Sei es so ein Notebook irgendwie, wenn es mit dem mitgelieferten Betriebssystem kommt, ist es meistens nicht das der Wahl. Und bei anderen Hardware-Server-Systeme, da muss ja auch irgendwie ein Betriebssystem drauf, was so konfiguriert wird, wie man es dann später benötigt. Und da habe ich mal so eine Zeitachse gemacht, so von links langsam nach rechts nach schnell. So das langsamste Möglichkeit, die da einfällt, ist für mich irgendwie so, ich mache es per Hand. Ich setze mich dahin, klicke das Ding durch wie vor 20, 30 Jahren und dann bin ich dann irgendwann mal fertig, sitze dann mit meinem Notebook. Und die schnellere, skalierbare Möglichkeit ist für mich irgendwie, dass das Ding vollautomatisiert durchläuft und ich mit meinem Kaffee da sitze und zugucke oder was anderes mache. Da kann ich auch 10.000 Dinger parallel hochskalieren, das stört mich ja nicht. Und Checkheft-Style, so habe ich das mal genannt, weil ich sitze ja quasi da und gehe mein Checkheft durch. Ich nehme so ein Blech, dübel das ins Rack oder ich kriege so einen Rechner, eine Appliance rein, stelle die auf meinen Betankungsplatz oder wenn ich mir eine VM klicken will, ist es ähnlich. Da muss ich irgendwie Input-Output rankriegen, Monitor, Maus, Tastatur. Dann hole ich meinen Installationsstick irgendwie, schiebe den da rein und dann klicke ich halt durch, je nachdem wie es sein muss. So. Was auch immer, Festplattenlayout und Dateisysteme, irgendwie so Basisdinge. Und dann ist das Ding fertig, dann muss ich noch ein paar User reininstallieren oder reinkonfigurieren. Die Applikationssoftware, dann auch irgendwie da boah, zigtausend Sachen irgendwie konfigurieren, dass auch irgendwie das Ding irgendwie halbwegs gehärtet ist und nicht irgendwie offen wie ein Scheunentor im Netz hängt. Und am Ende sollte man noch irgendwie dokumentieren, was dann meistens so der Punkt ist, das kann man ja mal später machen, so wenn es weggeworfen wird oder wann auch immer. Der Zeitaufwand dazu ist, je nach Motivation oder je nachdem, wie komplex die Prozesse sind oder Abhängigkeiten dran sind, wahrscheinlich relativ immens. Und es muss ja besser gehen. So die Traumvorstellungen, die ich so, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt so, wenn ich mir das wünschen dürfte, dass es fertig ist, würde ich es gerne so haben irgendwie. Ich packe das Blech aus, wir dübeln das irgendwie ins Dreck rein, verkabeln das, also Strom und Netz ran. Dann haben wir irgendwie wahrscheinlich eine MAC-Adresse von dem Gerät, das können wir irgendwie in unsere CMDB eintragen. Dann sagen wir irgendwie, okay, das soll irgendwie der Rechner von dem Typ sein oder in dieses Clusterverbund rein und dann wird das Ding vollautomatisch hochgedübelt. Von irgendwie das Ding, wir machen Strom an, das Ding lädt sich quasi sein Bootmedium alleine irgendwie, weiß über das Konfigurationsmanagement schon irgendwie, welche Config das man kriegen soll und dann ist das Ding irgendwann fertig und auch irgendwie dokumentiert, was es ist, was es macht, wo es ist und ja, alles halt. Und vermutlich, gehen wir nochmal zurück, sind wir so irgendwo in der Mitte hier so. Also komplett per Hand werden wir es nicht machen und komplett durchautomatisieren mit irgendwie von den Provisionierungsnetzwerken ins Produktivnetzwerk umschalten und so weiter. Das ist ganz nett alles, aber es ist auch mit verdammt viel Aufwand, das irgendwie hinzukriegen. Deshalb wird man sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte bewegen. Und der Zeitaufwand für diese vollautomatisierte Sache ist natürlich im Vorfeld größer, aber wenn es skalieren soll, wahrscheinlich pro Einheit wesentlich geringer als beim ersten Prozess. So, das Fazit daraus irgendwie, wir wollen so einen teilautomatisierten Prozess haben dafür, für die Provisionierung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe jetzt irgendwie zu Hause im Keller irgendwie keine Rechnerfarm stehen, das ist irgendwie zu teuer vom Strom und ich brauche es auch gar nicht und so neue Notebooks oder Geräte kriege ich auch nicht so oft rein. Aber was ich brauche, irgendwie so ein kleines Lab, so eine virtuelle Umgebung, wo ich sage, okay, da muss ich Sachen ausprobieren, so wirklich komplett ausprobieren, wie das neue Tool, das klingt ganz nett aus, mal einfach mal installieren, mal gucken, was es macht. Oder evaluieren, das geht für mich ein bisschen weiter, wo ich sage, okay, ich weiß, dass das Tool durchaus was sein könnte. Jetzt müssen wir mal irgendwie anhand von so ein paar Eckdaten mal das Ding abchecken. Taugt das für uns? Können wir das nutzen? Und vielleicht was entwickeln. Beispiel dafür ist, wenn ich jetzt irgendwie so mit Ansible meine Systemhärtung oder irgendwie Systemprovisionierung abbilden will, dann muss ich da auch mal was machen. Da brauche ich auch dann was zum Wegwerfen. Wenn mein Playbook jetzt vielleicht ein bisschen Murks gemacht hat oder ich will nochmal testen, wie funktioniert es von vorne, nicht bloß so bei einer halbfertigen Lösung. Der letzte Run ging schief, der neue muss mal komplett durchlaufen. Dann werfe ich die Dinger einfach weg und ich will es neu machen. Aber ich will es auch genauso haben wie beim letzten Stand und nicht irgendwie nochmal eine Stunde lang irgendwie meinen Steckheft da durchklickern. Also die Anforderung an mein Lab ist, dass ich dann quasi eine Konsistenz habe mit dem, was ich da produziere, habe nur eine Vergleichbarkeit und eine Reproduzierbarkeit. Also wenn ich da jetzt 10 Maschinen deploye, die sollen dann auch irgendwie gleich sein. Wenn es die gleiche sein soll, wenn es natürlich eine andere ist, dann soll es eine andere sein. Aber wenn ich jetzt also quasi 2 Debian-Systeme mit einem Debian 11 dann haben will, dann sollen es auch beide gleich sein, auch vom Partitionsschema out und alles möglich. Und ich möchte möglichst wenig Aufwand haben. Das heißt, wenn jetzt mein Skript, was ich gerade entwerfe, da irgendwie buggy ist und ich einen neuen Run brauche, dann will ich die Kisten auch irgendwie möglichst schnell wieder da haben, während ich mein Skript debugge oder verbessere und nicht irgendwie da noch per Hand irgendwie ranhängen. Und die Lösung dafür, wir machen quasi Netboot, das heißt, wir starten es über Netzwerk und nutzen so eine Art Kickstart-Mechanismus, um die Kiste so oberkante Nutzeranmeldungen zu deployen. Gut, immer noch. Genau, Boot über Netzwerk. Boot über Netzwerk deswegen, weil das quasi sowohl für virtuelle Umgebungen als auch für physikalische Umgebungen funktioniert. Das kann ich mit einem Hardware machen, das kann ich mit so einem Notebook machen. Ich glaube, mit den neueren Raspis und Embedded-Systemen kann man da auch was machen, wenn die so ein bisschen, also den Bootloader dafür mitbringen. Ja. Und ich kann es in meinem Lab bauen und ich kann es in einer realen Welt, also was halt realen Welt ist, ist ja auch relativ real. Zumindest gibt mir Zeit dafür drauf, aber ich kann es auch quasi in einer Produktivumgebung nachverwenden, die Sachen, die ich entworfen habe. Vielleicht muss ich da ein bisschen Config anpassen, aber im Grunde, was ich da baue, kann ich quasi 1:1 übernehmen und weiterverwenden. Und das Kickstart Preseeding, Kickstart heißt das bei den Red Hat-Systemen und in dem Umfeld und Preseed in der Debian-Welt, das sind so kleine Config oder Files, wo da drin steht, wie soll das System aufgesetzt werden. Und da habe ich dann halt einige Systemparameter drin. Wenn ich dann 10 Systeme aufsetze, sind die 10 alle gleich. So. Und was noch ein Punkt ist, was wichtiger Punkt finde ich, dass der Lifecycle für mein Installationsmedium, für die Config-Dateien in der zentralen Stelle sind. Ich habe nicht irgendwo noch so eine DVD rumliegen, wo halt 2010 draufsteht oder 2018. Ist jetzt irgendwie 2022.10 das Neueste oder hat Punkt 12 noch jemand mal irgendwas generiert, wo ein neues File drauf ist? Ich meine, ich kann ja so ein Installationsmedium auch erstellen und irgendwie auf dem USB-Stick oder auf eine CVD brennen und das Kickstart-File mit dabei. Das funktioniert alles, funktioniert ganz gut eigentlich, wenn man weiß, was man macht. Und also es ist halt irgendwie dann veraltet relativ schnell. Also ich weiß ja nicht, was habe ich dann da. Und das habe ich dann an der zentralen Stelle und kann sagen, okay, wenn ich jetzt eine Kiste raushole, dann ist die halt auf dem Stand. Und wenn ich es morgen mache, ist das die gleiche und nicht irgendwie der Kollege hat eine andere Idee gefunden. Beispiel für so einen Kickstart-File, falls man das nicht kennt, wurde einfach bloß so festgelegt, okay, welches Language habe ich, mein Tastatur-Layout, Timezone, irgendwie so ein Root-Passwort wird schon mal gesetzt, verschlüsselt, damit man es nicht lesen kann. Es sind bloß 3 Zeichen, lustigerweise, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht rausfinden. Dann die mit der URL gebe ich an, quasi, wo das Installationsmedium legen soll, das heißt, das Installationsmedium wird auch vom Netz gezogen, also das ist das ganze File-System geraffelt. So ein bisschen Partitionsschema hat angedeutet irgendwie. So in der Mitte und Pakete kann man auch angeben. Da jetzt mal ausgewählt, dass das irgendwie die Collection für das Virtualisierungsenvironment sein soll. Ja. Und da kann man relativ viel, man kann auch User-Skripte einbinden, irgendwie sein SSH-Key schon deployen, damit der Ansible-User raufkommt. Da. Vielleicht geht nicht alles, aber geht relativ viel, was man sich so vorstellen kann. So. Und NetBoot, wie funktioniert NetBoot? Ich denke, das sollten wir auch mal kurz abholen, wie es so abläuft. Wenn ich den Rechner starte, dann sieht man wahrscheinlich so irgendwie, boah, trying NetBoot, PXIBoot, was auch immer. Und dann irgendwann versucht er immer von Platte zu starten, von Haus aus. Und genau das ist es. Also der Rechner, der hat in dem Bootraum so einen minimalen Netzwerkstack verbaut, wo so ein bisschen DHCP drin ist, DNS im Zweifel und TFTP-Client. In den alten Sachen neuerdings auch ein HTTP-Client. Und dann wird quasi ein DHCP-Broadcast ausgelöst und ein DHCP-Server, wenn er dann entsprechend konfiguriert ist, findet es, matcht es und kann quasi ein entsprechendes Netzwerkbootprogramm ausliefern. Das kann irgendwie hier dieses SysLinux sein oder ein GRAB2, was auch immer, ein IPXE. Und dann kann ich quasi nochmal meinen Bootloader quasi per Netzwerk laden und habe auch nochmal ein Menü. Ich kann auch ein Menü anbilden. Ich kann sagen, boah, guck mal hier, ich habe von Red Hat 10 bis 7 ein SUSE und noch ein Ubuntu dazu. Oder irgendwie hier, das gab mal ja diese PC-Desinfekt-Sachen, wo man halt sagt, okay, ich kann den Virenscanner starten oder ich mache mein Disaster-Recovery darüber, wo ich dann quasi so Minimal-Linux starte, wo ich dann mein Backup ist schön, aber Restore ist viel besser, mein Restore mit auslösen kann. Und das kann ich alles damit abbilden. Ja, so grob. Das sind quasi die Grundannahmen, die wir haben, dass wir quasi was provisionieren wollen. Wir haben NetBoot zur Verfügung, also die Hardware muss neuer als 20 Jahre sein, damit es unterstützt. Und ja, mit dem Kickstart. Soweit erstmal grob Fragen oder soweit? Gut. Dann die Bestandsaufnahme. Da habe ich mir überlegt, okay, so ein PXIBoot-Setup, das hatte ich ja schon mal. Also war schon mal beim Kunden gewesen, dann haben wir mal so ein PXIBoot-Setup erstellt damals, aber irgendwie will das nicht mehr. Wie sah es denn früher aus? So, also das ist das klassische PXIBoot-Setup, was ich quasi vorgefunden habe. Das basiert aus den vier Bausteinen irgendwie in den DHCP-Server. Irgendwie ein paar DNS-Records hinterlegt oder auch nicht. Man kann auch IPs direkt ansprechen. Da muss ein TFTP-Server vorhanden sein. Und noch ein HTTP-Server, weil TFTP, das steht für Trivial File Transport Protocol und Trivial steht dafür quasi. Also das F in TFTP, nee, da ist ein F drin, im Mist. Also fast ist es nicht, das ist, sondern eher relativ slow. Deshalb lädt man quasi große Dateien über HTTP nach und kleine Sachen wie diese Megabyte-Bootloader kann man auch über TFTP laden, das ist dann vertretbar. Und das Config-Snippet, das ist quasi so ein Minimal-Config für einen DNS-Mask. Der bietet quasi alles. Das Ding kann DHCP, ich kann da irgendwie so ein paar DNS-Records hinterlegen, die es ausliefert. Und das Ding hat einen eingebauten TFTP-Server. Das heißt, ich muss nicht gucken, wie ich da irgendwie mit, was auch immer, für einen OpenTFTP da irgendwie zurande komme, ich den konfiguriere, ich den starte, sondern ich kann quasi den DNS-Mask dafür nehmen. Was ich finde, super elegant ist, also die Config kann ich sogar fast noch nach einem Jahr per Hand tippen, wenn ich mir die Parameter merken würde. Aber das ist so quasi der eine Baustein, unsere Serverseite. Was brauche ich Infrastruktur dafür? Und dann brauche ich noch irgendwas, was es bootet. Und da gibt es von den meisten Vendoren gibt es, Debian stellt so ein so NetBoot-Target-Set bereit. So ein NetBoot-Ordner, den kann ich quasi nach SAV-TFTP-Boot irgendwie entpacken und dann liegen da diese Files rum, der PXE-Loader und so ein bisschen Config. Und am besten noch irgendwie die passende Gruppe vergeben, damit das lesen kann. Und für Red Hat-Systeme liegt es quasi irgendwie auf der Installation der Boot-CDVD drauf. Da kann ich dann diesen SysLinux und den UEFI-Ordner kopieren, dann habe ich quasi das gleiche abgebildet. Jo. So, jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir irgendwie total neue Hardware reingekriegt, stecken das rein und irgendwie funktioniert das nicht. So, dann stellen wir fest, die Dinger haben UEFI drauf irgendwie. Die alten Bleche von vor 10 Jahren hatten es noch nicht. Und irgendwie Secure Boot ist auch an und die neuen Checklisten, irgendwie, die sagen, irgendwie, was die Konzernpolicy vorgibt, das sollte irgendwie an sein. Wenn sie schon so ein bisschen Security einbauen, dann kann man das auch benutzen. Und das heißt, wir müssen unser Setup, was wir haben, das schöne Kleine da irgendwie aufbohren. Gucken wir, was macht das, weil dieses PXE-Binary, was geladen wird, ist halt für diese eine Architektur kompiliert. Wenn es quasi für ein PC BIOS x86-System ist, dann läuft das nur da. Wenn ich den Kompatibilitätsmodus ausmache oder der neuere Hardware schon gar nicht mehr vorhanden ist, also ich kann ein aktuelles Blech auch gar nicht mehr in diesen CSM-Compat-Modus fahren. Ich muss quasi UEFI nutzen. Und da müssen wir was machen. Ich hoffe, das kann man lesen. Ich habe da jetzt kein schönes Schaubild gefunden, was man irgendwie schnell greifen kann. Aber wenn der CP-Client diesen Broadcast-Request generiert, den er am Anfang macht, dann schickt er quasi so eine Client-Architektur mit. Das gibt da verschiedene Nummern. Die 7 ist dann halt UEFI-System für x86. Die 0 oder die 6 ist dann quasi so PC-BIOS für x86. Wahrscheinlich die 6 oder so. Muss ich nachgucken, vergesse es immer. Schreibt man einmal hin, dann braucht man auch nicht mehr wissen. Und anhand dessen kann quasi so ein DHCP-Server entscheiden, was liefert er aus. Weil dann kann ich für jeden Gerätetyp anhand von dieser Architekturnummer den anderen Bootloader, dieses NBP, dieses Network-Boot-Programm quasi ausliefern. Das heißt, für DNS-Gemass wäre das quasi, ich mache da so ein DNS-Match, da setze ich so ein Tag hier vorne. Ich habe es nicht gespiegelt. Also erste Zeile halt irgendwie, erstes Drittel. Ich setze halt so ein Tag, EFI x86 PXE, und das matcht auf die Option, dass es die kleine Architektur Nummer 7 ist. Und dann später kann ich halt sagen, okay, für diese DHCP-Boot-Option, die will ich so setzen, dass wenn ein Client diese eine Tag hat, dann will ich bitte irgendwie dieses Grub x64 EFI-Binary ausliefern. Und die hinteren Parameter sind für Server-Name oder wo ein anderer TFTP-Server liegt. Aber da wir alles eingebaut haben, brauchen wir die anderen Parameter nicht. Und jetzt habe ich quasi ein stinknormales UEFI-PXE-Boot dazu hinzugefügt. Soweit so schmerzlos. Jetzt hat man ja gesagt, dass TFTP, das F steht nicht für fast. Und so eine so ein Boot-CD, also die Minimal-Boot-CD ist teilweise schon Gigabyte groß. Und das jetzt irgendwie über TFTP zu lutschen, das dauert wahrscheinlich mal so Stunden. Und wenn ich schon sage, okay, ich ziehe den Rest per HTTP nach, kann man ja auch quasi gleich HTTP benutzen. Dann kann ich quasi einen kleinen weniger implementieren und mein System hat so ein bisschen irgendwie weniger Code-Footprint. Und deshalb gibt es seit UEFI Referenzimplementierung 2.5 oder so, also es gibt ja diesen UEFI-Standard und seit irgendwie 2.4, 2.5 ist dann dieses HTTP-Client mit spezifiziert. Das ist dann Architektur Nummer 16, gerade hatten wir die 9. Und wenn ich quasi auf die 16 matche, kann ich sagen, okay, ich liefere halt irgendwie NBP, das Network-Boot-Programm für HTTP-Boot aus. Nicht mehr für den PXE-Boot, sondern für HTTP-Boot. Funktioniert im Grunde ähnlich, ist aber wieder ein bisschen anders. Also, da ist der TFTP-Boot nicht mehr dazwischen. So. Soweit hierzu Fragen. Also, wir haben quasi Evolutionsstufen. Wir haben quasi klassisches PC-BIOS, PXE-Boot. Dann haben wir quasi PXE-Boot für UEFI-Systeme dazu genommen. Und was jetzt neu ist, was man machen kann, was demnächst auch das PXE-Boot irgendwie ablösen wird vermutlich, dass ich sagen kann, okay, ich verzichte auf diese TFTP-Komponente und gehe gleich quasi auf HTTP-Boot über und spare mir quasi das TFTP-Protokoll, den Server dazu.
Wenn du eine Frage haben willst,
ja?
Ist eine Spezifikation, das in IPv6 ohne DHCP zu machen?
Okay, die Frage war, ob das mit IPv6 ohne DHCP funktioniert. Wüsste ich jetzt nicht. Also selbst bei HTTP-Boot nicht. Das ist ja die Frage, wie... was du machen kannst, du kannst quasi dein eigenes UEFI ausliefern und das hardcodieren. Das funktioniert. Also bei dem Gerät, als ich das angemacht habe, dachte ich mir, das ist jetzt für so ein T14 relativ neu. Und dann gucke ich mal rein, was das Ding so kann. Und da stand irgendwie Cloud-Boot drin. Und ich dachte mir so, okay, was ist denn dieses Cloud-Boot? Das ist anscheinend ein proprietäres Feature, wo ich mir quasi gegen Geld was einkaufen kann, dass bei denen in der Cloud irgendwie mein Boot-Payload rumliegt. So, Ist natürlich ganz nett, wenn ich halt irgendwie ein Flottenmanagement machen will, irgendwie, keine Ahnung, nicht bloß eine Kiste davon habe, sondern 1.000 oder 10.000 und dann irgendwo der Servicetechniker irgendwo auf der grünen Wiese irgendwie das Ding geprickt hat, dann kann er halt damit das quasi wieder recovern. Ich kann natürlich nicht bloß HTTP, sondern auch HTTPS sprechen. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm. Und dann kann ich die Kiste halt auch über, ohne DHCP, wie auch immer, so provisionieren. Vielleicht geht es in die Richtung. Grob. Ob man es nutzen will, ist eine ganz andere Frage, aber in der Theorie geht sowas halt. So. Dann wollen wir es mal zusammensetzen. Genau. Ich habe ja gesagt, ich will so eine Lab-Umgebung haben. Und dann ist die Frage, okay, wie mache ich das am besten auf meinem Linux-System? Da gibt es ja libvirt mit Coemo drunter. Und mit libvirt habe ich halt die Möglichkeit, irgendwie meine VM zu verwalten. Natürlich kann ich das Coemo oder KVM-Binary per Hand ausführen, aber die Verwaltung relativ anstrengend. Und libvirt nimmt mir die Verwaltung ab. Da gibt es quasi zwei Frontends für, einmal Virsh auf der Command-Line und den Virt-Manager, wenn ich ein bisschen klicken will oder auch diesen VNC-Output brauche. Und libvirt hat eingebauten DNS-Mask für gewisse Sachen. Zum Beispiel für DHCP, bisschen DNS und wir können auch unser PXE-Boot mit einbauen. Das sieht dann so aus, dass wir quasi unter dem IP-Bereich quasi mit angeben, okay, wir haben TFTP-Root und wir geben quasi unser BootP-File. Also BootP ist dieses BootP-Protokoll, wo, keine Ahnung, 80er oder so mal spezifiziert von der ITF und darauf baut quasi noch dieses ganze Boot-Protokoll Bekanntmachung auch für DHCP mit auf. Also das kommt noch aus dem BootP-Protokoll von früher. Deshalb heißt es in den Config-Files teilweise auch noch so. Und da gehen wir einfach an, okay, wir wollen für unser PXE-Binary das haben und dann kann ich quasi in meiner libvirt-Umgebung das so nutzen. Und was in Version funktioniert das? Ja. So. Was jetzt in der neuen Version, ich glaube, Version 6 oder so, 5, 6 von libvirt, kann man auch DNS-Mask-Options hinzugeben. Das ging früher nicht. Da muss man den eingebauten DNS-Mask deaktivieren und einen anderen dazustellen, auf die Bridge packen und hat es auch funktioniert. Und das ist halt die Idee, dass wir sagen, okay, wir packen unsere DNS-Mask-Konfigurationsoption, die wir vorhin hatten, quasi jetzt mit zu. Und dann können wir das auch nutzen. Das geht jetzt irgendwie seit, also auf dem aktuellen Ubuntu funktioniert es wahrscheinlich ein, zwei Versionen älter auch noch, aber es geht nicht seit immer, also vielleicht seit 2020, 2021 ist das Feature mit drin. Und das sieht dann quasi so aus. Okay, bei mir sieht es anders aus. Dieses Bild habe ich nicht. Also das ist jetzt quasi ein Bildschirmfoto von so einer Coemo-VM. Und das Schöne an den neuen, also ich kann auch Coemo mit einem UEFI booten. Ich brauche kein PC-BIOS. Ich kann auch sagen, okay, nutzt bitte von dieser OVMF, also diese Open, also die Referenzimplementierung von UEFI, die ist ja frei, ist eine Referenzimplementierung von Intel damals und die wurde quasi mit vom Coemo-Projekt adaptiert und ich kann damit auch UEFI-VMs booten. Was schön ist, weil dann habe ich meine virtuelle Maschine mit dem gleichen Bootloader Bootloader ist es nicht, also Firmware quasi wie meine echte Hardware. Und ich kann es quasi gleich bauen für VMs und für die Hardware-Welt. Und oben probiert er quasi PXE, die klassische PXE. Ganz oben war PXE over IPv4, dann hat er PXE over IPv6 probiert. Und dann probiert er hier HTTP-Boot over IPv4. Das funktioniert nicht, weil der Webserver quasi nicht in dem Netzsegment drin war. Und zum Schluss probiert er quasi HTTP-Boot over V6. Genau. Und sehen wir, diese URL, die ja quasi, wo der 404-Fehler kommt, die kam quasi vom DHCP-Server zurück. Die ist nicht irgendwo hinterlegt, die zieht sich automatisch. So. Und wie können wir das verwenden? Ich nutze zum Installieren der VMs ganz gerne Wordinstall. Das ist auch ein kleines Shell-Kommando, wo ich quasi sagen kann, okay, installiere mir mal eine VM mit den Parametern. Das habe ich in ein kleines Shell-Skript gepackt, dass ich quasi Hostnamen, ein bisschen CPU, RAM oder auch quasi die Disk parametrisieren kann. Und die restlichen Parameter sind ja gleich. Und dann sage ich unten, okay, ich will das Ding booten. Also der Bootmode ist UEFI. Dann habe ich quasi UEFI drin, da ist auch Secure Boot mit drin. Das heißt, die Default-Plattform-Keys sind mit hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt bei dem System irgendeine ältere Distro, die nicht signiert ist, oder irgendeine neuere Distro, wo der Bootloader in der Kernel nicht signiert ist, booten will, dann würde es nicht funktionieren. Habe ich ausprobiert. Funktioniert wirklich nicht. Und wenn ich jetzt quasi aktuelles Debian, Ubuntu oder auch ein Red Hat nehme, dann, was signiert ist, prüft er die Signaturen auch und bootet nur dann, wenn es sauber signiert ist. Ja. So. Und damit haben wir dann quasi unsere Lab-Umgebung gebaut, wo wir sagen können, okay, wir haben das PXE-Environment, was wir vorgefunden haben, quasi auf UEFI-Systeme adaptiert und können es auch mit neuer Hardware nutzen. Das heißt so ähnlich, ich kann dann auch das quasi für meine Betankungsumgebung für die Serverbleche mit übernehmen. Jo. Gut. Dann Ausblick und Ideen. Also mit dem Building-Block, das ist jetzt, die Lab-Umgebung ist natürlich bloß eine minimale Umgebung. Aber ich habe das halt genutzt, um meinem Kunden die richtige Betankung quasi zu entwickeln. Quasi. Die Aufgabenstellung war, okay, wir wollen irgendwie neue Betriebssystem-Release einführen. Und dann war die Frage, okay, haben wir irgendwie Bleche über? Ja, naja, nicht so richtig. Und wo stehen die denn? Komme ich da ran und auch nicht? Und dann haben wir halt quasi Systemparameter aufgenommen und gesagt, okay, nehme ich halt auf ein Blech und mache mir quasi meine virtuelle Umgebung und entwickle da quasi die Provisionierung dafür. Und was ich jetzt hier nicht mit aufgeführt habe, die Disk, die ich angegeben habe, die habe ich vorher mit QEMU Image kreiert. Und wenn man quasi so das QCode2-Format nimmt, dann kann man so Sparse-Files kreieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, unser Server hat quasi irgendwie so 400 G Disk drin, aber ich habe jetzt nicht irgendwie terabyteweise Storage in meiner Testumgebung, dann kann ich sagen, okay, ich kriege Sparse-Files. Die sind quasi am Anfang relativ leer, existiert bloß die Hülle und so weit, wie ich Daten brauche, werden die auch beschrieben. Das heißt, ich kann quasi auf einen Terabyte oder auf einer Terabyte-Platte irgendwie quasi Petabytes an virtueller Disk quasi kreieren und es wird bloß so weit aufgebraucht, wie ich es nutze. Das hat den Vorteil, dass ich dann auch schon das richtige Storage-Layout quasi schon mit aufnehmen kann und es nicht später ändern muss. Ja, das noch so als Hinweis, was ich jetzt vergessen habe. Und wenn man halt ein richtig schönes DHCP-Setup, also das mit dem DNS-Gmat ist natürlich bloß ein Minimalbeispiel. Für ein Lab funktioniert das super, weil ich habe nicht irgendwie drei Tools, die ich anfassen muss. Ich muss nicht irgendwie 10.000 Manpages lesen, ich muss mich nicht mit anderen Tools weiterbilden. Ich habe eins, was halt relativ gut funktioniert. Und wenn ich in der richtigen Umgebung bin, habe ich wahrscheinlich getrennte Tools. Und dann kann ich auch sagen, okay, wenn jetzt so ein System reinkommt, dann mache ich da so ein bisschen mehr Magic. Ich kann auch sagen, okay, ich habe so ein Betankungsnetzwerk und wenn die Kiste fertig ist, dann wird es an das VLAN geschoben und dann passieren andere Sachen mit. Also dieser Automatisierungsansatz, den ich vorhin skizziert habe, den kann man halt schon sehr nett ausbauen heutzutage. Und da gibt es toll die Möglichkeiten, weil ich jetzt nicht auf eingegangen bin, weil ich ja bloß meine Lab-Umgebung habe. Jo, das wäre soweit zum Kernvortrag. Fragen, Anmerkungen?
Ja. Wir gehen mal vorne reden. Genau. Vielen vorne Dank. Ja, dann beginnen wir mit der Fragerunde. Magst du die Fragen dann selber wiederholen oder soll ich?
Mir egal, ich kann auch hier wiederholen, dann okay. Wahrscheinlich mit reingeben, schwieriger.
Alles klar.
Ja, ich habe mit richtigem Eisen bei solchen Ansätzen immer das Problem, dass die historische Architektur, das hast ein bisschen NVMe drin, ein paar Festplatten für irgendwelche ZFS-Dumps oder irgendeinen Kram und dies und das und jenes. Die Installer können in der Regel überhaupt gar nicht damit klarkommen, wo, in welcher Art und Weise, mit wie ich mein LVM aufgesetzt haben möchte und sowas, ist meistens nicht komplex genug, um das abbilden zu können. Wie machst du das dann?
Okay, also die Frage war, ging um Storage. Da ist in einem Hardware-Blech ja quasi verschiedene Sachen sein können. Da kann quasi SATA-Storage sein, dann wird es wahrscheinlich SDA detektiert. Wenn ich NVMe-Storage habe, dann ist es eine NVMe N10P5 oder wie auch immer, also diese lustigen Namen mit den Slots. Und das ist quasi ein Punkt, was das Kickstarter Pre-Seed-File kann. Also dafür habe ich dann immer pro Geräteklasse verschiedene Kickstart-Files erstellt. Für die Clients, die wir haben, da haben wir NVMe-Storage drin. Das ging eigentlich relativ gut. Habe ich jetzt nicht parat. Ich habe das Notebook gewechselt. Mein altes Notebook, was die ganzen schicken Config hat, das habe ich leider nicht mit. Habe ich vergessen. Ich gucke mal, ob ich das doch hier vorne habe noch.
Also ich meine, bei VMs ist das so, kein hier. Problem.
Aber wenn ich den Block-Storage quasi im Blech bereitstelle, also wenn ich natürlich ein RAID-Feuer habe, muss ich das RAID irgendwie noch vorher konfigurieren. Aber wenn es einmal da ist, dann habe ich ja auch bloß quasi ein Block-Device, was bereitgestellt wird.
Dann gehen wir davon aus, du hast ein paar SSDs und ein paar Festplatten.
Ja.
Das ist alles SDA, B, C, D, E, F, G.
So rum, okay. Ich guck mal kurz.
Bei Debian ist es irgendwie höllisch schwer. Ich habe irgendwie nach 2 Tagen ein Sinnvolles gefunden, was nach einem Jahr noch funktioniert hätte.
Also wenn man genau weiß, welche hat man hat, kann man direkt Devices per Disk-ID referenzieren. Das wäre die
Kanonik.
Ja, aber es gibt ja vielleicht ein paar andere Merkmale im System. Sagt man, okay, Sysblock Rotational ist eine Festplatte. Da gibt es da bestimmt verschiedene Ansätze. Aber ja, wenn man halt alles als SCSI-Devices halt hat, dann ist die Erkennung nicht immer ganz zuverlässig. Genau, also DevPath, PerPath gibt es verschiedene Varianten. Da muss man dann wahrscheinlich den Weg gehen.
Also ja, das ist natürlich, wenn man jetzt einen Mix von Disk drin hat, muss man, ist schwierig, die zu selektieren. Das stimmt schon. Muss man dann gucken. Wenn man es quasi vorbereiten will, dann kann man für libwirt kann man sagen, also beim wird-install auch, welches SCSI-Driver verwendet werden muss. Also ich kann auch sagen, dass das Ding als VDA oder als SDA auftauchen soll. Das war mein größtes Problem, dass wenn ich jetzt quasi so eine VM mit dem Virtual-Modul oder mit dem Virtual-Treiber quasi kreiere, dann kommen so lustige Dateinamen raus, wie dass es eine VDA ist. Und dann habe ich festgestellt, ein Blech hat niemals ein VDA, hoffe ich. Und da muss man gucken, dass man dann da halt das Richtige selektiert, dass man sagt, okay, ich habe ein Virtual-Modul, aber nutze quasi den SCSI-Driver, dann kommt es auch als SDA raus. Bei NVMe habe ich, also nachbauen finde ich schwierig, wüsste ich jetzt nichts ad hoc. Und das ist halt eine Frage, was das Kickstart oder was das Pre-Seed-File mit anbietet. Also das Storage-Layout ist durchaus das Herausforderndste mit. Das habe ich jetzt relativ trivial gehalten, aber man kann auch sagen, okay, irgendwie. Ja, aber eigentlich ist das reproduzierbar. Das heißt, die Platten werden dann eigentlich in einer ähnlichen oder gleichen Reihenfolge detektiert. Was schwierig wird, wenn ich mit einem USB-Stick ankomme und der sich als SDA mit reinschmuggelt. Aber wenn ich ein Netzwerk gut mache, sollte es eigentlich relativ reproduzierbar sein. Oder ich glaube, über die PCI-IDs bei NVMe. Also sollte machbar sein, muss man gucken, ob der Installer das quasi hat. Alternativ sich irgendwas Tolles stricken, was es vorher partitioniert und dann die fertige Partitionierung mitnehmen. Man kann auch mit der EFI-Stelle total krasse Sachen machen. Also habe ich keine Patentlösung. Gut. Da immer noch eine Frage?
Ja, so ein bisschen die andere Hälfte von dem Vortrag würde ich jetzt gerne hören. Du schiebst ein Boot-Binary hoch und das kommt natürlich. Also eine Möglichkeit ist ein Boot-Binary aus der ISO-Linux oder aus der Sys-Linux-Familie.
Ja.
Sys-Linux hat aber, glaube ich, keine EFI-Binaries, liege ich da richtig?
Ja, genau. In dem Fall würde man quasi in Gruppe nutzen zum Beispiel.
Aber dann muss ich einen Config-File für Grub schreiben und das ist total kompliziert und ich kann das nicht.
Valider Einwand, ja. In dem Fall wäre das einfachste, quasi Consulting dafür einzukaufen.
Wie machst du Block-Devices über HTTP? Ich mache das nur unter NBD. Kennt kein Schwein, Network-Block-Devices.
Also, die Frage wiederholen. Die erste Frage war quasi das Problem mit diesem Network-Boot-Programm. Dass quasi, wenn ich die ISO-Linux-Familie nutze, die hat da quasi keine UEFI-Binaries drin, dann muss ich halt quasi in den Grub. Und die zweite Frage war jetzt, wie ich Networks oder Block-Devices über HTTP freigebe, gar nicht. Wofür ich HTTP benutze, dass ich quasi, wenn ich jetzt meine Installations-DVD habe, die packe ich dann quasi in mein Webroot aus und dann zieht er sich das SquashFS, diese 400 Megabyte oder 4 Gigabyte SquashFS über HTTP und hat quasi das Live-System dann.
Ist aber im RAM dann, also
im RAM, ja. 4 Gigabyte RAM oder so. Gut. 20, weiß ich nicht. Also eine Kiste mit weniger als 4 Gigabyte RAM zu finden, mit der ich was machen will heutzutage, ist halt schon. Ja, auch ein Core2Do kann irgendwie 8 bis 16. Aber dann kann man halt quasi das Minimalboot-ISO nehmen mit 1 Gigabyte oder ich nutze halt quasi was anderes und es geht auf ein paar 100 Megabyte runter. So ein Debian Netboot, die CD hat glaube ich 200 bis 400 Megabyte. Und die ganzen Pakete ziehe ich quasi frisch über HTTP runter, über den Mirror dann. Also das Problem lässt sich umgehen. Genau. Das ist der Punkt, vielleicht kam es nicht so rüber. Früher habe ich halt quasi TFTP benutzt, um das ISO-Linux zu booten. Und in dem ISO-Linux, das war auch bloß so ein kleiner Bootloader. Und da stand drin quasi, wo er den Kernel und das Init RAMFS findet. Und das hat man früher, glaube ich, auch über TFTP gezogen, was halt super arschlangsam war. Und das konnte man neuerdings dann auch schon über HTTP ziehen, glaube ich. Nee, das hast du auch mit TFTP gezogen. Stimmt. Das heißt, wenn du so ein richtig geiles 50 bis 100 Megabyte Init RAMFS hast, dann sitzt du eine Weile da, bis das Ding fertig ist. Und später konnte quasi das SquashFS für dieses Stage 2 quasi wurde quasi über HTTP schon gezogen.
Ja, HTTP hat den Vorteil, dass es Seeding kann, anders als TFTP. Ich benutze gerade TFTP, weil ich da ein Filesystem aus dem Netzwerk mounten kann. Also ich habe NBD, so als kleiner Tipp in die Runde. Network Block Device ist eine Funktion im Kernel, um aus dem Netzwerk ein Block Device Filesystem zu mounten, indem ich halt wirklich mein Filesystem habe und über Netzwerk Zugriffe.
Okay, also der Einwand ist, dass das, oder nicht Einwand, Beitrag ist, dass man quasi dem Kernel wahrscheinlich als Parameter angeben kann, richtig, dass er quasi so ein Network-Block-Device quasi direkt mounten kann, soll. Ja. Das kann der Kernel direkt. Gut, dann brauche ich das nicht über HTTP ziehen, das geht natürlich auch, ja. Ja, gut. Also, ja, nächster.
Noch eine Anmerkung, manche Installer können immer noch NFS, zum Beispiel der Debian.
Ja gut, was ich jetzt, also der Einwand ist, dass die Installer neben dem NBD HTTP auch quasi NFS können. Das stimmt, das können sie alle. Das HTTP bezieht sich primär drauf, also das ist die nächste Evolutionsstufe im PXE-Boot, dass ich quasi kein TFTP mehr brauche, weil das quasi langsam und unsicher ist. Das Protokoll ist irgendwie auch so alt wie DHCP, also so, kommt irgendwie aus den 80ern oder noch älter, weiß ich nicht, so alt bin ich noch nicht, war da früher nicht dabei.
TFTP ist nicht rootbar und HTTP ist sehr gut rootbar. Also TFTP okay, kannst du ja nur im Layer 2 machen.
Genau, der Einwand
TFTP
ist
Layer 3, das heißt also, du kannst auch in einer anderen Netze.
Genau, dass das TFTP auch quasi nicht rootbar ist, also das muss quasi im Netzwerksegment bleiben. Und das
möchte ich widersprechen.
Okay, da kommt ein Widerspruch, dann aber so coolere Sachen wie dieses Cloud-Boot, was man quasi für Provisionierung auf der grünen Wiese machen kann, geht mit TFTP definitiv nicht. Und mit HTTP oder HTTPS in dem Fall, weil ich will ja dann irgendwie Zertifikate drumherum haben oder Zertifikate zur Authentifizierung von meinem Transport-Layer-Security-Tunnel. Das können wir mit TFTP nicht machen. Darauf können wir uns einigen, glaube ich.
Also, ich muss dann noch zu TFTP was sagen. Grund, warum das so unglaublich langsam ist, ist unter anderem auch, weil die Häppchen, die es halt nachlädt, unglaublich klein sind. Da gab es vor 15 oder 20 Jahren eine Erweiterung, Standard zu, dass er auch größere Pakete ziehen kann. aber das wird noch nicht von allen TFTPs unterstützt.
Okay, das war die Erklärung, warum TFTP langsam ist, dass die Chancen, die er nachliefert, relativ klein sind. Es gibt wohl Erweiterungen für größere Chancen, aber die ist nicht flächendeckend implementiert. Muss der Client vermutlich auch können oder wie auch immer. Genau, und deshalb hat man quasi gesagt, wir wollen eine andere Sache machen. Was man immer noch machen kann, man kann immer noch IPXE benutzen, auch für UEFI. Das kann man, glaube ich, ist auch signiert, also geht auch mit Secure Boot. Und dann kann ich auch einheitlich für sämtliche Systeme das ausrollen. Also man hat total viele Möglichkeiten, muss halt gucken, was passt irgendwie, welche Umgebung hat man, was braucht man. Hat man noch eine gemixte Umgebung mit PC, BIOS, mit UEFI? Hat man eine reine UEFI-Landschaft? Dann kann man das anders aufziehen. Und was ich spannend finde, was ich, glaube ich, nicht jedem bewusst ist, dass man auch QEMU-VMs quasi mit UEFI ausrollen kann, auch mit Secure Boot drin, dass man da schon testen kann, wie funktioniert der Installer, den ich mal für meine Bleche bauen will oder ganze Provisionierungssetup, funktioniert das auch mit Secure Boot? Weil das war so der größte Knackpunkt, wo ich dann beim Kaffee beim Kollegen stand und so, ha, was machen wir denn? Ich mach dir Secure Boot. Ich wollte die so ein bisschen trollen eigentlich. Und die so, ja, klar, machen wir. Wie, wirklich? Ja, ja. Ich so, gut, dass ich es auch schon weiß. Dann wieder zurück zum Platz und quasi letzte Woche Arbeit weggeworfen, weil es auf PC-BIOS, also auf den alten Standard noch gefußt hat, was wir da hatten. Ja, Kommunikation ist auch wichtig. Ja. Und daher kam so die Intention drauf, dass ich mal gucken musste, wie machen wir das eigentlich, wenn die Bleche jetzt quasi Secure Boot sollen, können sollen, dass wenn die Virtualisierungsplattform das quasi auch erfordert, dass es auch okay ist, dann habe ich beides gleich. Da muss ich aber noch mal ran ans Reißbrett und überlegen, wie frühstückt das ab, was kann das eigentlich? No. Ganz hinten noch eine Frage?
Weil ja vorhin jemand eine IPv6 mal gestellt hatte, raus schon, wenn du jetzt IPv6 kannst, aber in deiner Router-Dateien bedienen, also AVG oder was auch immer du nutzt, kannst du halt trotzdem immer noch Slack machen mit Others Configuration. Du kannst dann halt mit deinem IPv6-Server dein HTTP-Boot oder TXE-Boot-Server halt angeben.
Muss ich das auch wiederholen? Okay. Da ja, das ist eine längere Antwort. War noch ein Hinweis auf das, das IPv6 DHCPv6 Feature. Rein mit Slack funktioniert es nicht. Ich brauche dazu immer noch mein DHCPv6. Ich kann trotzdem Slack machen, aber diese Boot-Information, wo liegt mein MBP, muss quasi über DHCP announced werden.
Genau, also wer IPv6 nicht kennt, also gibt es Router, können Router-Advertisements machen, das ist Auto-Configuration, also das SLAAC, zack. Und das ist aber nur IP-Addressing. Also da kann man nicht den HTTP-Server dann mitgeben. Dafür braucht man dann zwingend DHCPv6.
Genau. No. Gut.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, da hinten noch. Okay, Kommentar noch aus dem Publikum, die es weitergeben von WLAN-Passwörtern per IPXI, per... Ah, für Kickstart. Aha, okay. WLAN-Passwörter per Kickstart funktioniert nicht. Okay, alles klar. Gut, weitere Fragen noch? Da hinten.
Nur noch eine Anmerkung von mir, auch ein Tipp. Ich bin viel zu spät drauf gekommen, ich habe ein ähnliches Problem, aber mit virtuellen Maschinen. Und ich habe hier einen DHCPv6-Server aufgesetzt, einen RHDVD-Service aufgesetzt, einen DNS-Service und so weiter, nur um diese Bootstrap-Sachen hinzukriegen. Und es gibt ein cooles Projekt namens DNS-Mars, das quasi all das.
Genau, also das war auch Teil des Vortrags, DNS-Mask für IPv4 und IPv6. Rechtzeitig ist es kommen, sicher gute Plätze.
Ja, kann ich mich dem anschließen.
Gut, okay. Sonst noch jemand?
Bereits gezeigtes Wenn man mal in die Mailinglist reinguckt, da steht auch drin, dass Michael zurzeit dran ist, der Maintainer von IPC, das irgendwie gezeigt zu kriegen. Ansonsten muss man es halt selbst sein und die Keys halt in den Keystore von seinem UEFI halt reinprügeln. Das ist nicht sonderlich cool, aber anders ist es halt, zumindest bei IPC gerade nicht möglich.
Okay.
Oder man hat halt einen Shim.
Ja.
Und die Shim, falls es jemand kennt, ist quasi ein kleiner Layer, der halt bereits gezeigt ist von Microsoft und da kann man dann halt seine eigenen Keys.
Ja, die Anweigung war jetzt noch mal zu IPXI, was auch ein PXI-Linux-Alternative ist. Das unterstützt aktuell noch nicht Secure Boot. Der Maintainer ist daran dabei, das noch zu bauen. Deswegen war auch hier im Vortrag Grub benutzt von Red Hat, der schon signiert ist. Wenn man das also quasi jetzt eine neue Umgebung aufsetzt, rein mit IPXI, was beides unterstützt, dann müsste man in den jeweiligen System seine eigenen Encryption Keys hinterlegen, was entsprechend nervig ist. Alternative wäre dann halt Shim als Vorbootloader zu benutzen, der signiert ist und dann erst dann seine eigenen Binaries zu laden. Gut, haben wir es jetzt? Oder gibt es noch Fragen?
Okay, gut.
Dann nochmal vielen Dank.
Genau, vielen Dank für die Anmerkung und schönen Tag noch.